Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Ja, moin. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute mit einem Thema, das mich sehr beschäftigt, sehr bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht um das Thema Familie, um Sehnsucht und um Liebe und vor allem um die Frage, warum es manche Paare in unserer Gesellschaft immer noch so viel schwerer haben, Eltern zu werden als andere. Mein heutiger Gast ist Markus. Er und sein Mann kennen dieses Gefühl sehr gut. Die haben jetzt über 3 Jahre lang gekämpft, organisatorisch, emotional natürlich, vor allem auch finanziell, und sind dann den Weg über die USA gegangen, über eine Leihmutter, weil es für gleichgeschlechtliche Paare bei uns in Deutschland immer noch massive Hürden gibt. Und ich finde einfach, das ist ein Thema, da müssen wir drüber sprechen. Und ich würde in dieser Folge deswegen heute gerne erfahren, wie sieht denn so ein Weg eigentlich aus? Was macht das mit einem Paar? Und vor allem, warum ist dieses Thema gesellschaftlich immer noch so aufgeladen, wenn es doch vor allem eigentlich um bedingungslose Liebe geht? Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Markus. Hallo.
Hallihallo. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass wir hier liegen. Eure Kleine ist jetzt, ich glaube, 4 Monate.
Genau, 4 Monate, ja. Gestern.
Ja. Wie geht's der kleinen Familie? Alles gesund, alle munter?
Ja, wir haben uns da super gut eingegroovt, würde ich jetzt mal sagen. Also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass wir vor 4 Monaten eben noch zu zweit waren, ja, und Emilia nicht da war. Aber das geht dann ganz schnell, dass man sich an die neue Realität gewöhnt.
Da triffst du wahrscheinlich einen Nerv bei ganz vielen Eltern jetzt gerade mit dem Thema. Also ich freue mich total, dass du hier liegst. Ich freue mich auch total darüber, dass du überhaupt gesagt hast, ja, über das Thema spreche ich ganz offen, weil auch du, auch ihr natürlich damit zu tun gehabt habt, konfrontiert worden seid mit skeptischen, konservativen Menschen, wo man dann auch einfach mal vielleicht Dinge zu hören bekommt und Angriffsflächen bietet, auf die man eigentlich überhaupt keine Lust hat in solchen Situationen. Deswegen ist das was sehr, sehr Persönliches. Aber ich hoffe vor allem, dass wir mit dieser Folge einfach ganz viele Menschen berühren und zeigen, bei allem, was dahinter steckt, wie toll das auch einfach ist. So, ihr habt natürlich auch ganz viele Aufs und Ups gehabt. Da sprechen wir gleich auf jeden Fall drüber. Vorher interessiert mich aber meinen Gästen auch immer, weil wir hier nicht umsonst liegen bei dieser Podcast-Aufzeichnung. Habt ihr vorher schon mal irgendwas mit MECFS zu tun gehabt?
Also durch dich sozusagen, ne, weil wir uns ja auch privat kennen, haben wir es natürlich mitbekommen und dann auch sozusagen besorgt verfolgt, aber ja selber nicht, Gott sei Dank jetzt nicht. Kenne jetzt auch niemanden bei mir im Umfeld außer dich.
Ja, aber das ist ja schön.
Das ist gut, so grundsätzlich. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nichts, was man sich wünscht. Ne?
Nee, nein, wirklich nicht. Aber umso schöner finde ich es und umso wichtiger auch, dass dann auch Menschen wie du, die vielleicht vorher keine Berührungspunkte dazu hatten, oder ihr, dann das Projekt zum Beispiel einfach mit unterstützt und das einfach mittragt und dass du dich dann hier ins Bett legst. Dein Mann und Emilia sind gerade, glaube ich, einen Raum weiter, beziehungsweise wollen gerade raus. Mhm. Sehnsucht schon da, oder?
Nein, also so ist es da auch. Und ich freue mich jetzt auch hier. Es ist schön gemütlich bei dir im Bettchen, ja. Also mal so kurz sich auszuruhen, ist ja so als junger Papa dann auch nicht so verkehrt, ne? Ja. Ist ja doch auch ein bisschen anstrengend.
Das stimmt, ja gut, weiß ich Bescheid. Wenn du in Zukunft dich meldest und dann sagst, du, ich hätte da noch ein Thema, über das ich reden könnte, weiß ich warum.
Genau.
Dich hier ins Bett legst. Wann war denn so bei dir der Moment eigentlich, oder gab es vielleicht überhaupt einen Moment, in dem du wusstest, du möchtest Vater werden, oder war das so ein Prozess, das kam so, hat sich so entwickelt?
Also ich bilde mir mal ein, dass das ungefähr so war. Wir haben geheiratet, Patrick und ich, 2021, Und dann haben wir ja unsere Hochzeitsreise ein Jahr drauf gemacht und haben dann am Strand gesessen, wie so oft, weil wir so Beach Boys sind, ja, sag ich jetzt mal. Also wir sind halt super gerne irgendwie ja am Strand unterwegs und in warmen Ländern so. Und dann saßen wir da mal wieder und haben uns so einfach angeguckt und überlegt, so ja, soll das jetzt so weitergehen? Also wollen wir einfach viel reisen? Wollen wir einfach zu zweit sein? Oder, guckt man dann so rüber, links und rechts an dem Strand, wollen wir vielleicht auch mal sowas wie eine Familie haben. Ne? Und dann war das für uns eigentlich so der logische nächste Schritt. Also, dass wir gesagt haben, das wollen wir. Und da waren wir uns eben auch beide einig. Und dann haben wir eher halt überlegt, wie können wir das machen? Weil wir haben es probiert, aber Patrick ist einfach nicht schwanger geworden. Ja?
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
Ich auch nicht. Aber
hätte sich ruhig mal ein bisschen anstrengen können. Ne?
Genau, da musste man dann sich eben mal informieren, wie es sonst so klappen könnte.
Ja, aber schön. Also eine gemeinsame Entscheidung.
Ja.
Weil es gibt ja auch durchaus immer wieder mal Paare, wo der eine möchte, der andere nicht oder so. Aber da seid ihr euch von Anfang an einig gewesen.
Auf jeden Fall.
Ja. Eure Beziehung sonst auch so harmonisch, oder?
Ja, wir lieben uns jeden Tag aufs Innigste. Wir streiten uns nie. Nein, natürlich. Ich glaube, eine gesunde Beziehung, da muss man sich auch mal streiten und müssen auch mal Emotionen im Spiel sein. So ist es bei uns auf jeden Fall. Wir machen das auch durchaus dann mal in der Öffentlichkeit, also dass man sich da vielleicht auch mal nicht einig ist, wo man manche sagen so, oh Gott, was ist jetzt los und so, aber also ich finde es eher doof, wenn man immer so tut nach außen, ne? So, es ist alles total harmonisch bei uns und dann ist es halt natürlich nicht immer alles harmonisch.
Ja, und dann lieber bei anderen Themen ein bisschen streiten, als dann vielleicht bei so einem wichtigen Thema in Anführungsstrichen, also wenn es da harmonisch läuft.
Da haben wir nicht gestritten.
Es ist ja umso schöner. Ja, du hast es gerade gesagt, ich meine, da muss man sich irgendwie einen Weg suchen und man hat ja am Anfang irgendwie auch wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung und so eine Reise ist ja dann auch eben mal nicht in ein paar Wochen irgendwie erledigt. Da waren für euch als Paar auch wahrscheinlich trotzdem viele Herausforderungen mit dabei, auch wahrscheinlich der ein oder andere schmerzhafte Moment, oder?
Ja, also man fängt dann eben an, sich zu informieren. Dann ist natürlich das Erste, was einem da wahrscheinlich fast jedem in den Kopf kommt, irgendwie jetzt informieren wir uns mal, wie das mit der Adoption vielleicht laufen könnte. Und dann stellt man halt fest, oder wir haben dann zumindest festgestellt, dass das schon auch wirklich mit sehr großen Hürden verbunden sein kann.
Ja, ja.
Aber es ist dann halt doch so, dass man dann zum Beispiel auch gar nicht weiß zwingend, in welchem Alter man das Kind bekommt, wenn man es dann bekommt. Und natürlich auch, was das Kind im Zweifel schon erlebt hat. Aber ja, also ich bewundere Leute, die trotzdem eine Pflegeelternschaft eingehen oder eine Adoption machen. Ich finde auch, gerade wenn man vielleicht eigene Kinder schon hatte und dann sagt so, und jetzt möchte ich nochmal einem anderen Kind einfach ein sicheres Zuhause bieten und ein schönes Umfeld zum Aufwachsen, dann ist das was total Wundervolles. Adoption, also will das nicht falsch verstanden wissen, so, aber wenn man jetzt sagt, ich möchte Vater, wenn ich möchte ein Kind bekommen, so, dann ist es erstmal nicht unbedingt vielleicht der Wunsch zu sagen, ich möchte jetzt jemanden aufziehen, der ein schwieriges Umfeld vielleicht hatte und ich möchte ihm ein anderes bieten. So, das ist ein anderer Ansatz, als wenn man sagt, man möchte ein eigenes Kind. So. Und auch aus diesem emotionalen Aspekt her, dass man dann doch auch noch biologisch verwandt ist und irgendwie, ja, sozusagen es weitervererbt so ein bisschen. Ja. Und es ist einfach was anderes dann. Und so sind wir dann bei dem Thema Leihmutterschaft irgendwie gelandet.
Was sind da so die nächsten Schritte? Also googelt man, also wir gar keine Vorstellung davon, was da so die ersten Schritte dann sind.
Ja, also natürlich googelt man. Heute würde man wahrscheinlich hier Gemini und ChatGPT nochmal irgendwie Fragen stellen. Also das macht man dann mit allen Sachen, wo man sich nicht auskennt, erstmal irgendwie Fragen. Aber dann stellt man halt auch oft fest, okay, das ist unglaublich viele Informationen, viel hier pro, contra und so weiter und ich blicke nicht mehr durch. Ne? Also es ist einfach total wirr und das ist bei uns da auch so gewesen, also dass wir sehr froh waren, dass wir jemanden kennengelernt haben, die das gemacht haben und das war Gold wert, eigentlich durch den ganzen Prozess hindurch immer mal eine Frage stellen zu können. Und das würde ich natürlich auch jetzt anbieten, ja, also wenn jemand sich dafür wirklich interessiert, das Wissen weiterzugeben, also ganz klar. Ja. Auch eben mit all den Dingen, da kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf, die dann vielleicht auch trotz allem weiterhin herausfordernd bleiben, auch bei der Leihmutterschaft. Das ist sehr komplex, das ganze Thema. Und wir hätten an diesem einen Tag, wo wir mit denen an dem Tisch saßen, uns, glaube ich, nicht träumen lassen, wie kompliziert das alles noch werden würde. Und ja, der meinte doch so, ja, bei ihnen dauert es jetzt auch schon irgendwie so 1,5 Jahre und sie sind da so mittendrin. Und dann haben wir so gedacht, okay, ja, 1,5 Jahre, das klingt natürlich lang, aber irgendwie jetzt sind sie ja schon kurz davor, haben sie damals so erzählt, dass die Leihmutter eben dann schwanger werden könnte. Und dann dachten wir so, na gut, das gehen wir jetzt auch an so. Und naja, bei uns sind dann aus 1,5 Jahren am Ende 3 geworden. Ja? Ja. Also das ist dann doch so gekommen, dass es lange gedauert hat.
Ja, nimm uns mal so ein kleines bisschen mit auf diese Reise. Wir haben ja gerade zu Beginn jetzt schon gehört, zum Glück, ne? Ende gut, alles gut. Mhm. Könnte man grob eine Überschrift schreiben. Aber du brauchst ja nun mal ganz viele Player in dieser Geschichte. Mhm. Also du brauchst eine Leihmutter, du brauchst ein Krankenhaus, du brauchst wahrscheinlich Anwälte, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Ihr müsst würfeln, wer sein Genmaterial quasi mit beisteuern darf sozusagen. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf diese Reise. Was ist dann passiert? Was waren so die ersten Schritte? Was war so das Wichtigste am Anfang für euch?
Also ich glaube, das Allerwichtigste bei einer Leihmutterschaft ist, dass man versteht, dass die Leihmutter nicht die Mutter ist. Mhm. So, also nicht die genetische Mutter ist. Das war uns tatsächlich nicht klar am Anfang. Und ich finde, das ist immer so das Erste, wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt über dieses Thema, dass man das erstmal klarstellt, weil ich habe da schon Ärzte in meinem Freundeskreis erlebt und so, die das auch nicht wussten. Ja. Fair enough, also keine Ahnung, wenn man sich damit noch nie so richtig befasst hat, warum soll man alles wissen, ne? Also
ich habe auch gerade Fragezeichen. Ich meine, ich weiß von euch beiden jetzt schon ein bisschen was, aber woher soll man es auch wissen?
Genau, und da geht es sozusagen los. Das heißt, man sucht nicht nur eine Leihmutter, so, sondern man sucht halt auch eine Eizellenspenderin. Und
genau.
Die ist die genetische Mutter des Kindes. Deren Eizellen werden dann befruchtet mit einem von uns sozusagen.
Ja.
Da muss man sich tatsächlich entscheiden, wie du schon gesagt hast. Also auch da ist der zweite Irrglaube, der dann immer so kursiert. Auch das haben wir gedacht am Anfang, dass wir da so Mix and Match machen, so, ne? Und dann irgendwie may the best win.
Ja. Schön. So Jungs auf die Reise schicken und wer als erster ankommt, hat gewonnen. Ja.
Ja, aber das ist halt auch nicht so. Man kann natürlich schon sagen, quasi ich spende und Patrick spendet und dann werden sozusagen die gleiche Anzahl an Eizellen mit mir und mit ihm befruchtet. Das geht schon, aber man muss halt sich davor unter anderem auch mit einem Gentest befassen, weil das ist in den USA auf jeden Fall so, dass es getestet wird vorab sozusagen natürlich für die Eizelle. Was gibt es im Zweifel für rezessiv vererbbare Krankheiten, weil jeder von uns ist ja Träger irgendeiner genetischen Geschichte. Also es gibt ganz wenige, die gar kein Träger sind. Ja. Aber wenn dann natürlich, sagen wir mal, gewisse Dinge nicht so gut kompatibel sind, wo man dann sagen würde, okay, wenn wir das jetzt machen, dann hat das Kind eine, weiß ich jetzt nicht, 60-prozentige Genetik, war jetzt nicht so mein Spezialgebiet in der Schule, aber hat 60-70% Wahrscheinlichkeit, das und das zu bekommen. Und ich kann das verhindern, weil es gibt ja meinen Partner, der ist nicht Träger von dem und dann nehmen wir halt den. Ne? Also so ist es tatsächlich auch bei uns dann entschieden worden, dass wir haben die Eizellenspenderin uns ausgesucht und wollten die beide unbedingt haben, weil wir die einfach sympathisch fanden, weil wir natürlich sie auch optisch gut fanden. Also das ist wirklich so, dass man da so wie so einen Katalog sich auch anschauen darf.
Das ist ja verrückt.
Ne? Und dann guckt man da, aber natürlich nicht nur ist sie hübsch, ja, sondern man schaut dann eher in die Akte, die dann einem da zur Verfügung gestellt wird, rein, also in die Gesundheitsakte, wo man dann sowas sieht wie, naja, wie alt sind ihre Großeltern geworden? Wie sind ihre Eltern? Leben die noch? Wo ist sie aufgewachsen? Was hat sie für eine Ausbildung? Was hat sie selbst vielleicht auch für Krankheiten gehabt? Also jetzt nicht unbedingt Erbkrankheiten, ne, sondern irgendwie hat sie sich mal ein Bein gebrochen oder nicht? Hat sie irgendeine OP gehabt? Und so bildet man sich ein Gesamtbild, ja, wo man dann eben sagt, okay, das ist jetzt eine Person, die finde ich sympathisch. Da guckt man sich an Bilder auch an und Videos. Gibt es dann da Gott sei Dank auch, fand ich total hilfreich, ein Video, weil Bilder, ne, das kennen wir alle von von Tinder oder so. Also das ist dann irgendwie oft anders, wenn man die Person kennenlernt oder sprechen hört. Und dann denkt man sich, okay, das Bild war gut, aber der Rest, nein, danke. Und so ist es da irgendwie auch. Und dann haben wir halt sie einfach super sympathisch gefunden und sie hatte eben dann die Genetik, so wie sie sie hatte. Und wir haben uns darauf eingestellt und haben dann eben gesagt, okay, wenn eben einer von uns besser kompatibel ist mit ihr und ihren Eizellen, ne, dann soll der Spender jetzt unsererseits sein, weil wir wollten ein Kind. Und daher mussten wir uns ja entscheiden.
Ja, es gibt ja auch eben eine ganze Menge Menschen, wenn wir mal nochmal über Herausforderungen zum Beispiel auch sprechen oder über Kritik an diesen ganzen Dingen. Mhm. Gerade wenn du jetzt sowas so schön bildlich auch darstellst und sagst, das ist so ein bisschen wie aus dem Katalog aussuchen, ist ja eh ein Szenario, vor dem viele Menschen irgendwie Sorge haben, dass das in Zukunft mit Genetik und so sein könnte. Mhm. Das heißt, es gibt auch durchaus Menschen, die das moralisch fragwürdig finden. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt intensiver?
Ja, ich finde, das geht ja gar nicht anders, weil man ja zunächst mal vielleicht die Meinung hätte, okay, das klingt nach einem interessanten Konzept mit der Leihmutterschaft, dann lass uns das doch in Deutschland machen. Und dann kommt man natürlich schon schnell an den Punkt, das geht ja nicht.
Ja, ich wollte, können wir gleich nochmal drüber sprechen, warum das überhaupt so problematisch in Deutschland ist.
Ja,
vielleicht noch mal.
Genau, also es ist auf jeden Fall halt ethisch durchaus umstritten, sag ich jetzt mal. Es gibt einfach Länder, da ist es möglich. Es gibt Länder, da ist es nicht möglich. Es gibt Länder, da ist es übrigens nur für Frauen möglich. Dann ist es so, dass es Länder gibt, da ist es nur für heterosexuelle Paare möglich. Was ich ein bisschen komisch finde.
Ja, gut. Also, da gibt es auch das ein oder andere Fragwürdige, muss man ganz klar sagen. Also, na gut, aber das ist, wie es ist.
Ich finde halt, es gibt gute Gründe dafür, definitiv. Also ich bin natürlich eher auf der Seite dafür, weil es einfach ganz etwas Wunderbares ermöglicht, eben auch nicht nur für homosexuelle und gleichgeschlechtliche Paare, sondern auch für heterosexuelle Paare, die sich ein Kind wünschen und es einfach auf anderem Weg nicht bekommen können. Und man hat aber natürlich auch ein gewisses Verständnis. Also ich finde schon, man sollte nicht immer so nur in Schwarz-Weiß denken. Also wenn jetzt jemand sagt, er kann das ethisch mit sich nicht vereinbaren oder er kommt vielleicht aus einem komplett christlichen Hintergrund, ja, so, dann höre ich mir die Meinung auch an. Aber ich bin froh, dass es die Möglichkeit gab, in dem Fall in den USA, dass wir den Wunsch sozusagen weiterverfolgen konnten. Aber ich kann es auch respektieren, wenn einer sagt, naja, also ich möchte einfach, Kinder sollte es nur auf natürlichem Wege geben, so was passiert, passiert und alles andere ist ein Eingriff in die Natur. Mhm. Wobei wir ja sozusagen damit auch nicht in die Natur eingreifen, sondern es sind ja einfach verschiedene, wie du schon gesagt hast, Parteien, die da zusammenspielen und alle müssen ja mitmachen wollen. Ja, das ist ja alles freiwillig und es ist einfach auch ein großer medizinischer Fortschritt, finde ich, dass das möglich ist. Also dass jetzt eben eine Frau ihre Eizelle zur Verfügung stellt, wir die befruchten können in vitro, das ist ja nun etwas, was bis zu dem Punkt auch in Deutschland möglich ist, also in vitro Befruchtung. Aber ja, dass man dann jetzt eben dieses Thema Leihmutterschaft vielleicht auch mal kritisch beäugt und irgendwie sagt, ja, das ist dann irgendeine Frau, die macht das dann nur, weil sie dann Geld kriegt oder so, ne? Da muss man halt auch vorsichtig sein, weil es gibt sicher Leute, die wollen Geld verdienen und das ist vielleicht dann deren primärer Antrieb, aber es ist auch altruistisch durchaus ein Konzept, was auch eine Leihmutter sehr glücklich machen kann. Unsere ist da ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür, die eine ganz wunderbare Frau ist und die das aus ganzem Herzen gemacht hat für uns und der wir natürlich unendlich dankbar dafür sind. Und ja, also deswegen, ich sehe es natürlich positiv, aber du hast schon recht, es ist natürlich auch nicht unumstritten.
Ja, also ich meine, das eine ist ja, und darauf wollte ich hinaus im Grunde genommen mit dieser Frage, das eine ist die Gesetzeslage, die ist ja eben zum Beispiel eben in Deutschland gleichgeschlechtlichen Paaren nicht ermöglicht, das zu tun, was ihr jetzt in den USA gemacht habt. Das andere ist aber die persönliche Einstellung zum Thema an und für sich, die ja auch entweder was mit Werten zu tun haben kann, mit Glaube, was auch immer. Und das ist, glaube ich, einfach grundsätzlich wichtig ist, dass man sich alle Informationen besorgt, die nötig sind, um dann eine Entscheidung zu treffen, mit der man selbst einfach, hinter der man steht und gut leben kann.
Ja.
So, ne? Und da haben sich ja dann auch andere, finde ich, so oder so nie groß einzumischen. Und dann hast du ein weiteres spannendes Thema, gerade selbst schon angesprochen, dass du sagtest, das müssen ja auch alle das freiwillig machen, weil es ja auch eben Strukturen gibt, wo Frauen vielleicht dazu gezwungen werden oder es eben nicht ganz freiwillig machen oder wo es dann um die finanziellen Aspekte geht. Mhm. Aber alles Dinge, mit denen man sich idealerweise im Vorfeld beschäftigt und ihr da ja offensichtlich an genau die richtigen Menschen geraten seid. Und ich glaube, das hast du ja auch so schön schon mal erzählt im persönlichen Gespräch, dass die Mutter, die auch euer Kind dann ausgetragen hat, die Kleine, dass die gesagt hat, ja, sie ist selber mehrfach Mutter und sie möchte einfach jemandem das noch schenken, eine Familie zu bekommen.
Ja.
Das ist doch das Schönste, was passieren kann.
Also genau, sie hatte eine sehr überzeugende, wie ich finde, persönliche Antriebsgeschichte. Sie hat gesagt, ihr erstes Kind, das sie bekommen hat, da hat sie sich nicht bereit dafür gefühlt zu dem Zeitpunkt und hat ihr erstes Kind ihrer besten Freundin, die keine Kinder kriegen kann, zur Adoption. Da sind wir wieder beim Thema, zur Adoption gegeben und hat sie damit unendlich glücklich gemacht. Und dieses Gefühl, was sie damals erlebt hat, auch sozusagen mit ihrer Freundin, mit die haben bis heute Kontakt und das ist also auch ein Konzept, was man natürlich machen kann. Und das Gefühl war so schön, das wollte sie, nachdem sie ihre eigene Familie dann gegründet hat und eigene Kinder bekommen hat, wollte sie zum Abschluss, hat sie so gesagt, nochmal erleben, indem sie einem Paar, das unbedingt ein Kind haben möchte und es einfach auf anderem Weg nicht möglich machen kann, ein Kind schenkt. Und das war für sie nicht definiert, dass das jetzt ein homosexuelles Paar sein müsste. Denn da ist es so ähnlich wie diese Kataloggeschichte, die wir schon hatten mit der Eizellenspenderin. Also auch so eine Leihmutter und wir als potenzielle Eltern, also Intended Parents heißt das dann in Amerika, die müssen sich ja erstmal finden. Ne? Mhm. Und da gibt es dann auf gut Deutsch gesagt so einen Brief, den man schreibt, so ein Letter of Intent, wo man sich vorstellt, wo man einfach eine Geschichte so ein bisschen erzählt, paar Bilder beifügt und so. Und das muss dann eben so eine Leihmutter, wie in dem Fall auch Rebecca, erstmal sich durchlesen und muss das irgendwie auch überzeugend finden, weil, also deshalb sage ich, es machen ja alle freiwillig mit bei diesem Konzept und es müssen alle ein gutes Gefühl dabei haben. Und das wird auch begleitet in Amerika über eine Agentur, die dann eben sozusagen diese Leihmütter bei sich in der Kartei hat, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und dann so einen ersten Kontakt-Call herstellt und dann hat man einen Videocall und lernt sich kennen. Und danach müssen alle beiden Parteien sagen, die finden wir gut, wollen wir machen. Und nur dann ist es ein Match sozusagen. Und dann geht es auch erstmal weiter. Und da ist übrigens auch ihr Mann dabei, ne? Der muss ja auch mitspielen.
Wollte ich noch gefragt haben, weil ich meine, es hängen ja überall auch noch weitere Menschen, Familie, Angehörige und so weiter dran irgendwie. Deswegen toll, dass das dann funktioniert hat. Wie war es denn, wenn du erzählen magst, du musst darauf nicht antworten, wenn dir das so indiskret ist, aber wie war es denn in eurem Freundesbekanntenkreis, auch im Familienumfeld und so? Wie haben eure Lieben darauf reagiert?
Also da haben wir wirklich nur schöne und positive Reaktionen bekommen. Es gab immer wieder diesen Klassiker, und das ist dann nicht die Mutter? Ne? Also ja, das, okay, was wir vorhin hatten, das, wie gesagt, ist
aber eher dann eine inhaltliche Frage.
Genau, das ist halt, kann man niemanden krumm nehmen, weil wie gesagt, wir wussten es selbst auch nicht. Aber da war nie irgendwie die Augenrunzeln angesagt oder so. Also das Ding ist halt auch, wir sind überzeugt davon, ein Kind braucht ein sicheres Umfeld, Liebe, du hast es eingangs auch gesagt, und das können wir ihr geben, davon sind wir überzeugt und davon sind auch unsere Freunde überzeugt gewesen, ne? Also spätestens, als wir jetzt dann über 12 Jahre zusammen sind und geheiratet haben, haben sie gesagt, okay, anscheinend scheint das ja was zu werden mit denen.
Ja.
So, und dann hat das jeder unterstützt eigentlich, muss ich sagen.
Doch, obwohl ihr ja so viel streitet.
Ja, und auch in der Öffentlichkeit.
Ja.
Und ja, deswegen, also das ist, glaube ich, das, was es eigentlich definieren sollte. Deswegen bin ich auch so ein bisschen, was ich da eingangs auch gesagt hatte mit der Adoption, da so ein bisschen, not amused, sag ich mal, wie das teilweise läuft, weil ich finde es wichtig, dass man das prüft. Mhm. Aber ich finde es zum Beispiel nicht wichtig, dass wenn man dann ein schönes Umfeld, sag ich mal, zertifiziert hat und das Kind dann da ist, dass dann die Eltern gefühlt im ersten Jahr am besten noch anmelden müssen beim Jugendamt, wenn sie mal nach Österreich fahren.
Ja, schön gesagt.
Also, sorry, also was soll das? Da werden ganz andere Fälle, sag ich mal, in Deutschland stattfinden, wo Kinder leider in ein Umfeld hineingeboren werden. Und da überprüft dann übrigens keiner zunächst mal was.
Ja.
Wo man dann sich schon die Frage stellen muss, okay, warum muss das dann in dem Adoptionsverfahren in Deutschland so laufen? Also das finde ich halt nicht ganz optimal gelöst.
Ja, weil andere dann die Verantwortung tragen würden. dafür, ja. In dem Fall dann zum Beispiel das Jugendamt oder so. Aber klar, man könnte natürlich sagen, es gibt halt leider nicht sowas wie einen Elternführerschein. Der wäre ganz praktisch an der einen oder anderen Stelle.
Ja, ganz gut vielleicht, ja.
Das kann man definitiv so sagen, aber ich verstehe total und was du meinst und sagst und kann das auch total, vor allem nachfühlen. Mhm. Und jetzt bist du da also getragen von dieser Euphorie auch und der Motivation, das halt zu machen und gehst auf die Suche. Aber du hast es gerade selber schon so ein bisschen angedeutet, das kann halt in 6 Monaten, in 1,5 Jahren, in 3 Jahren passieren. Mhm. Das ist doch auch emotional eine riesen Achterbahnfahrt, oder?
Ja, also das ist so. Irgendwann hatte ich mal so, man folgt dann natürlich auch auf Instagram dem ein oder anderen Paar, die das vielleicht auch gemacht haben. Einfach wie gesagt, weil es sehr, sehr bereichernd sein kann, auch darüber dann was zu erfahren, weil es ein komplexer Prozess ist. Und dann hatte ich da irgendwann mal so ein Posting gesehen, da hat er irgendwie gesagt, so die letzten 3 Jahre oder sowas, während er sozusagen mit seinem Partner in diesem Leihmutterschaftsprozess war, der hat, glaube ich, sogar das benutzt, war so ein Rollercoaster-Ride und es war irgendwie das, ja. Das waren die anstrengendsten 3 Jahre seines Lebens. Aber jetzt ist er so glücklich wie noch nie in seinem Leben. So, also der war dann auch an dem Prozess angekommen mit seinem Mann, dass das Kind dann da war. Und das fühle ich total mittlerweile, klar, weil wir auch da standen, immer wieder und gedacht haben, also nicht, dass wir das abbrechen wollen, das haben wir nicht gedacht, aber halt einfach so, verdammt nochmal, wer muss uns jetzt wieder Steine in den Weg legen? Oder jetzt ist schon wieder was schiefgegangen auch, ne? Es hatte gar nicht mal nur was mit Steinen in den Weg legen zu tun, das schon auch. Also es kommt halt immer wieder vor, dass man sich denkt, warum muss es denn so kompliziert sein? Oder jetzt erklärt es mir doch, warum muss ich jetzt schon wieder 40 Seiten irgendwas lesen? Sag's mir doch, du kannst es mir doch bestimmt in 5 Minuten erklären. Nein, das geht, muss man erstmal lesen oder das kostet wieder Geld, weil alles kostet dann irgendwann Geld. Da muss man sich dann auch dran gewöhnen, gerade wenn man es in den USA macht, weil es einfach dort auch es ist schon ein Geschäftsmodell dort und alle wollen dann irgendwo mitverdienen und deswegen, aber ich würde mal sagen, in Amerika gilt es für fast alle Bereiche. Also da, solange die Kreditkarte Katsching macht, läuft es immer ganz gut. Mhm. Aber so, du musst halt immer bezahlen für Informationen oder für nächste Schritte. Und solange du bezahlst, läuft es dann auch. Aber
man muss es sich aber auch eben einfach dann leisten können. Da kann man ja auch mal so deutlich sagen. Also es ist eben nicht für jedermann, der sich das wünscht, sondern da muss man auch schon bereit sein, ordentlich was für auf den Tisch zu legen. Ne?
Das ist wirklich so. Auch das haben die Jungs, mit denen wir uns unterhalten, haben am Anfang gesagt, also man kann sich entweder eine kleine Eigentumswohnung kaufen oder man entscheidet sich für das Kind die Leihmutterschaft und das oder das jetzt genauer benennen zu wollen, weil das von 1000 Variablen abhängt.
Ist auch gar nicht so wichtig.
Das ist sehr teuer einfach so. Aber es ist ein natürlich auch, finde ich, ein Invest in eine fantastische Rendite, wenn man das mal so finanziell ausdrücken mag. Und dann investiere ich, glaube ich, lieber in meine Tochter als in eine Eigentumswohnung an der Stelle. Ja. Das war natürlich aber trotzdem ein sehr kostspieliger Prozess. Und um dann nochmal drauf zurückzukommen, man kommt immer wieder an so Punkte, wo man sich dann denkt, wollen wir das wirklich? Ja, wir wollen es wirklich. Aber der emotionale Aspekt geht dann immer verloren, immer wieder mal verloren. Das haben wir so festgestellt. Man freut sich ja eigentlich. Und am Anfang ist das auch so, boah, wir planen jetzt was total Tolles. Und es ist wie, wenn man sich eine super Urlaubsreise zusammenbaut, ne? Und man hat Vorfreude und denkt dann so, super, und jetzt haben wir da eine Agentur gefunden und die sind ja auch alle total nett und jetzt gucken wir uns mal die Leihmütter an, die da so haben und naja, und dann stellt man halt aber recht schnell fest, okay, und das geht dann irgendwie auch nicht so einfach. Also als Beispiel, man sucht sich dann, wie gesagt, irgendwann die Eizellenspenderin aus, dann muss aber auch die erstmal verfügbar sein. Und dann muss die wieder spenden und dann muss es klappen mit der Spende und dann müssen da genügend Eizellen rauskommen und so. Und das ist also nicht einfach so, dass man dann sagt, man klickt sich das zusammen wie so ein Warenkorb bei Amazon. Also genau. So ist es nicht.
Das hätte mich nämlich mal noch interessiert, weil das eine ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ist das Logistische, ist das Bürokratische, vielleicht auch noch das Juristische. Mhm. Dann hast du deine Emotionen, die aber ja sehr eng auch mit der Biologie nun mal verbunden sind, auf die du ja einfach keinen Einfluss hast. Warum es ja dann eben auch so lange dauern kann, weil es kann ja eben sein, dass es mit den Eizellen mal eben dann nicht funktioniert oder so. Oder man einen Anlauf nimmt und dann merkt, nee, das passt jetzt gerade nicht, wir müssen nochmal wieder warten oder so. Mhm. Das ist ja auch, finde ich, emotional echt richtig anstrengend.
Ja, Ist es auch. Also, aber das ist dann eben der Punkt. Es ist halt trotzdem die Natur.
Hm. Was auch schön eigentlich ist.
Eben, ne? Es ist
so
schön.
Sagen, okay, da haben wir jetzt keinen Einfluss drauf, man lässt dem einfach so seinen Lauf, ne?
Ja, also genau, deswegen auch vielleicht nochmal für Skeptiker oder so, die das eher so als, ach, da wird dann das im Labor zusammengemischt und das ist ja hier wie bei Akte X so ungefähr. Ja. So ist es ja nicht, ne? Also da sind Menschen, wie gesagt, involviert in diesem Prozess. Es muss auch erstmal klappen, dass die Frau, die Leihmutter dann schwanger wird mit dem Embryo, dem kleinen befruchteten, der eingesetzt wird. Ja, das ist ja nicht, dass das sofort dann eben funktioniert. Und es gibt auch Fälle, wo das überhaupt nicht funktioniert und wo der Prozess noch viel länger dauern kann, jetzt als es bei uns der Fall war, oder wo man die Leihmutter nochmal wechseln muss oder wo dann auf einmal keine Eizellen mehr da sind, die man so kostbar, sag ich mal, sich organisiert hat. Ja?
Ja.
Also das ist eben kein Selbstläufer und daran merkt man halt dann doch wieder, das ist eben schon was Natürliches. Es ist halt nur ein anderer Weg dahin, weil also Heteropärchen, bei euch ist es auch ja nichts gewesen, was von heute auf morgen funktioniert hat. Das ist auch ein weiter Weg manchmal und das ist natürlich und das andere ist irgendwie auch natürlich. Ne? Es ist eben kein Hokuspokus, der da gemacht wird und kein Science Fiction.
Ja, einfach keine Laborarbeit im klassischen Sinne von, also was ich damals auch immer zu Lena gesagt habe, war, was mir ganz wichtig ist, dass wir kein Leben auf die Welt zwingen, sozusagen, sondern dass es halt schon noch einfach seinen Lauf nehmen soll und dass man vielleicht auch irgendwann, aber das ist ja auch super individuell und total unterschiedlich von Paar zu Paar, wann man dann vielleicht mal an den Punkt kommt, zu sagen, jetzt akzeptieren wir das so, wie das ist, aber an dem Punkt seid ihr zum Glück dann einfach nie gewesen, denn irgendwann kam ja dann offenbar ein Anruf.
Du meinst, dass sie schwanger ist,
ja, den das Anruf, ist, das meinst ist, du? Das ist erstmal, dass es jetzt klappen kann und das auch geklappt hat.
Ja, also das war dann so, also an einen Anruf kann ich mich tatsächlich erinnern, beim ersten Transfer heißt das dann, also wenn das eben eingepflanzt wird und dann muss man ganz normal Schwangerschaftstests abwarten, ja, und die Leihmutter testet dann und dann wird sie nochmal natürlich in der Klinik mit entsprechenden Blutabnahmen und so weiter halt untersucht. Und den ersten Anruf, den ich bekommen habe, der war sehr unerfreulich, weil der hieß eben, I'm so sorry, she's not pregnant.
Ja, siehst du, gehört ja eben auch mit dazu, ne?
Also da weiß ich noch sehr gut, wann der kam und das war dann tatsächlich wieder so ein Downer. Das war ein paar Tage vor Weihnachten, das war total schön. Da ist man dann erstmal wieder so, okay, verdammt. Aber wie du schon sagst, dann hat es halt auch irgendwie nicht sollen sein. Es gibt vielleicht 1000 Gründe, warum ihr Körper auch gesagt hat, nee. So.
Ja.
Und deswegen, dann haben wir halt uns kurz einmal wieder gesammelt und auch mit ihr ganz lieb und nett da kommuniziert, weil sie dann auch untröstlich war sozusagen, dass es nicht geklappt hat. Wir so, also nein, da kannst du nichts dafür und wir sind dir auch nicht irgendwie böse oder so. Also why? Das überhaupt gar nicht. Aber willst du es denn nochmal machen? Also auch das muss man ja übrigens dann mit der Leihmutter durchaus vorher mal besprechen. Wie viele Versuche soll es denn geben?
Ja, ja.
Das ist dann durchaus auch irgendwann, ich glaube, es gibt keine Klinik, was ich so mittlerweile mitbekommen habe, die mehr als 3 oder 4 Versuche pro Leihmutter macht.
Ja,
also irgendwann muss man dann umdenken, entweder sagen, ich akzeptiere es jetzt, wie du es gesagt hast, es ist einfach leider nicht für uns bestimmt. Oder man sagt, okay, wir müssen nochmal neu irgendwie eine neue Leihmutter suchen oder eben neue Eizellen uns dann befruchten. So. Aber bei uns hat es dann eben beim zweiten Mal, um das Positive jetzt zu sagen, hat es dann geklappt. Und da gab es dann in dem Fall, glaube ich, keinen Anruf, sondern das kam dann schon so per WhatsApp und so Schwangerschaftstests auch fotografiert. Und sie dann
hat
so,
das auch privat den Kontakt halt dann gehabt?
Ja.
Also
das war am Anfang noch von der Agentur moderiert, sage ich jetzt mal, so ein Gruppenchat.
Okay.
Aber wir haben dann recht schnell mit Rebecca gemerkt, dass wir uns super verstehen und haben dann gesagt, wir machen einen Gruppenchat mit der Agentur. Das ist ja auch okay für so organisatorische Sachen. Aber wir haben halt eben auch unsere private Konversation aufgemacht. Und da hat sie dann zum Beispiel ihren Schwangerschaftstest abfotografiert und hat gesagt, so ungefähr, ich flippe aus, guckt mal, jetzt ist es vielleicht wirklich passiert. Da muss es natürlich noch bestätigt werden. Und ne, wie gesagt, mit der Klinik und so weiter. Es war dann schon ein Bangen. Und es ist dann auch wie bei jeder anderen Schwangerschaft am Anfang ja durchaus eine Phase, wo noch was schiefgehen kann. Das ist da auch so. Es ist, glaube ich, nicht die 12. Woche, sagt man sonst immer, oder?
Genau.
Es ist, glaube ich, da witzigerweise die 10. Woche, bis zu der man zittern muss.
Okay, aber liegt ja trotzdem nicht so weit auseinander. Also erstes Trimester grob halt. Ne?
Genau, ja. Grob gesagt, weil eben schon so knapp 2 Wochen, diese 10 Tage, die da irgendwie dazwischen liegen, durch diese In-vitro-Befruchtung im Prinzip schon passiert sind.
Okay.
Dadurch ist es so. Aber ja, das war natürlich dann mega, als wir die Nachricht bekommen haben. Und trotzdem geht das Zittern dann ein bisschen weiter, weil man sich halt dann fragt, okay, aber ist das jetzt wirklich so, ne? Und bleibt's dabei? Und dann hast du irgendwann den Anatomy-Scan, wo man die, oder den erstmal Heartbeat-Confirmation, um Gottes Willen, muss man ja von vorne anfangen. Also Herzschlag wird dann irgendwann bestätigt und das ist wirklich ein Magic-Moment. Und wir durften bei all diesen Sachen, das ist auch durchaus üblich, weil in Amerika sind die ja recht offen damit, durften wir per FaceTime im Ultraschallraum mit dabei sein und solche Geschichten. Und es ist aber natürlich abhängig von der Leihmutter, ob sie das auch unterstützt. Unsere wollte das unbedingt, dass wir dabei sind, und da waren wir sehr dankbar. Und das ist dann schon krass, wenn du dann so an deinem Computer, oder in dem Fall waren wir, glaube ich, unterwegs sogar, weil wegen Zeitunterschied konnte man das nicht immer so optimal timen. Mhm. Und dann schauen wir da auf unser Handy und man sieht dann sozusagen rangezoomt, wie das Herz schlägt. Das ist dann natürlich echt krass. Und
irrer Moment.
Dann wird es langsam real.
Ja. Ja, was für ein Moment, was für Momente insgesamt. Also im Grunde genommen, bis auf die Tatsache, dass ihr, ich sage jetzt mal, was weiß ich, wie viele 1000 Kilometer weg seid, werdet ihr ja trotzdem da sehr intensiv und nah dran teilhaben gelassen. Ne? Also,
ja, also das war echt toll.
Ja. Und seid ihr dann nochmal zwischendurch rübergeflogen eigentlich, um die Mutter auch persönlich mal kennenzulernen? Oder war von Anfang an klar, dann zu sagen irgendwie, ja, wir fliegen dann, wenn es zur Geburt kommt? Oder?
Also man war ja schon mal drüben, auch um seine Spende tatsächlich abzugeben. Also so ging es ja los, ne?
Hätte ich auch drauf kommen können.
Ja, naja, wobei, du kannst deine Spende auch, das ist auch noch so eine kleine Anekdote, man kann sie auch mit der Post, hätte ich beinahe gesagt, schicken. Besser nicht mit der Post. Nee. Aber also mit einem Tiefkühltransport und so weiter. Das wäre sogar irgendwie organisierbar gewesen. Es gibt Paare, die das während der Corona-Zeit, haben wir dann erfahren, auch so machen mussten.
Ja, gut,
man
klar,
konnte man bekannterweise nicht so viel reisen. Aber wir haben dann irgendwann erfahren, dass dieser Tiefkühltransport mehr gekostet hätte, als wenn wir zu zweit darüber fliegen nach New York. Die Klinik war in der Nähe von mir.
Ja, okay.
Und einfach da quasi die Flugtickets und irgendwie vor Ort in der Klinik das ganze Thema organisieren und erledigen und noch ein Wochenende dranhängen können. Da haben wir gedacht, ach, weißt du was, dann schenken wir das nicht,
und dann
nicht der Post, sondern dann fliegen wir da eben hin. Und dann sind wir noch ein Wochenende auf Fire Island damals gelandet.
Ja.
Und das war doch eigentlich auch ganz nett. Also deswegen haben wir das da das erste Mal gehabt. Und dann sind wir aber während der Schwangerschaft tatsächlich nicht mehr rüber, sondern waren immer nur mit den Schalten sozusagen dabei, weil wir so ein bisschen natürlich auch da dann doch wieder die Kosten logischerweise so ein bisschen im Auge haben mussten, und man sich dann die Frage stellen muss, was bringt das jetzt, wenn ich da gefühlt für, bleiben wir mal bei diesem Heartbeat Confirmation Day oder dem Anatomy Scan, wenn ich da jetzt extra rüberfliege, nur dafür. Es gibt so Fälle, haben wir dann auch auf Social Media gesehen, wo dann gerade natürlich amerikanische Pärchen, die haben es nicht so weit, da macht es ja auch Sinn, also da hätte ich es auch gemacht, die dann so mit T-Shirts bedruckt irgendwie mit ihrer Leihmutter in der Klinik sind, und dann steht dann da so Heartbeat Confirmation Day.
Die machen so aus allem ein Event, ne?
Und da haben wir so gedacht, naja, also das sind wir auch irgendwie nicht so, glaube ich. Also wir freuen uns dann lieber innerlich und mit unserer Leihmutter, und das können wir auch über einen FaceTime-Call. Und ist im Zweifel noch emotionaler, dann will man vielleicht nicht mehr weg, und man muss aber weg. Und also deswegen haben wir gedacht, wir bleiben tatsächlich bei uns zu Hause bis zu dem Moment, wo es dann ernst wird. Und das ist natürlich nicht erst ein Tag vor der Geburt, vor dem errechneten Geburtstermin, sondern da fährt man dann ungefähr 2 Wochen vorher rüber, damit man eben wirklich rechtzeitig da ist.
Ich wollte gerade sagen, weil irgendwann wird es ja dann Zeit, dass man sich, und die Zeit kommt ja schneller, als man manchmal denkt, in der man sich dann ernsthaft damit beschäftigt. Man plant ja so ein bisschen ins Blaue, ne? Weil du weißt ja nicht, wann ist es soweit, wann passiert es wirklich, wie viel Zeit brauche ich. Ich denke gerade so nebenbei, ist ja auch was man durchaus vielleicht mit dem Arbeitgeber absprechen muss irgendwie? Wie habt ihr das
gemacht? Ja, also, naja, wir haben ja sozusagen Elternzeit angemeldet. Also geht ja auch, Gott sei Dank. Also dafür bin ich natürlich schon auch dankbar, dass wir in Deutschland das auch als homosexuelles Paar so machen können. Und die Elternzeit haben wir eben angekündigt. Also wir haben gesagt, wir möchten ab dem Tag der Geburt eben Elternzeit, also ich in dem Fall einen Monat, Patrick hat jetzt viele Monate genommen, aber so, das war sozusagen, nachdem wir dann mit dem Arbeitgeber eben quasi die News geteilt haben, okay, wir werden Eltern oder ich werde Vater, haben wir dann das eben mit dem Elternzeitmonat verknüpft. Das heißt, es war dann irgendwie klar, ich habe dann noch 2 Wochen Urlaub, die ich eh hatte, vorangehängt sozusagen, sodass ich dann ja netto irgendwie 6 Wochen oder so Zeit hatte. Und das war dann so das Zeitfenster, sage ich jetzt mal. Und das hat dann auch gereicht, um die Sachen abwickeln zu können. Ich meine, hätte es länger gedauert, dann hätte mein Arbeitgeber sicherlich mir das ermöglicht. Also die waren auch sehr verständnisvoll, muss ich sagen.
Schön.
Und sehr positiv da über die Nachricht. Da hätten die sicher Wege gefunden, ja. Aber es war jetzt eigentlich auch schon das Ziel, dass wir da nicht zu lange mit dem neugeborenen Baby in Amerika bleiben, nur solange es natürlich medizinisch und gesundheitlich notwendig ist.
Ja. Und dann wusstet ihr, dann und dann ist Stichtag und dann fliegt ihr rüber. Mhm. Wie war die Zeit für euch in den USA?
Ja, das war also
vor allem, wie ging es weiter? Also ich meine, weißt du, ich stelle mir so einfach vor, du fliegst darüber, du hast natürlich den grob errechneten Termin irgendwie und dann sitzt du da in deinem Apartment oder Hotelzimmer oder wie auch immer und keine Ahnung, wartest auf den Anruf von irgendjemandem, der dir sagt, so, die Presswehen gehen los.
Ja.
Wie läuft das?
Ja, so ungefähr. Also, wir haben ein Apartment gemietet, genau, so mehr oder weniger so eine Airbnb-Nummer.
Ja.
Und haben dann eben uns da halt eingerichtet und sind dann auch recht schnell in Kontakt natürlich mit unserer Leihmutter sofort gegangen und haben uns mit der dann eben schon mehrfach getroffen, haben schöne Sachen zusammen gemacht, sind in den Zoo mit ihren ein paar von ihren Kindern, waren in so einem Museum, waren essen zusammen. Sie hat uns zum Frühstück bei sich dann nochmal eingeladen gehabt, was auch total nett war. Und so hat man einfach wirklich ein persönliches, man hatte schon Kontakt, aber es ist eben nur virtuell gewesen.
Ja, ist ja in person nochmal was anderes.
Ja. So, ne? Und naja, und das war natürlich dann auch krass, also dass man dann auf einmal eine schwangere Frau dann wirklich sieht mit deinem Baby.
Ich wollte gerade sagen, die ist halt von mir schwanger.
Ja, genau. Also das war so schon ein bisschen surreal alles, ehrlich gesagt. Man konnte das einfach alles nicht so glauben, bis zu dem Moment, wo Emilia dann wirklich zur Welt gekommen ist, dass das wirklich passiert. Also es war wie so ein Film. Also ich denke da sehr gerne dran zurück an diese paar Wochen, die wir da waren. Es war davor irgendwie crazy, weil wir so wie auf so einer Wolke da so geschwebt sind und dann irgendwie so dachten, ja, also das wird jetzt dann wirklich passieren und jetzt kann ja auch eigentlich, jetzt kann ja wirklich nichts mehr dazwischen kommen oder kann auch was dazwischen kommen. Nein, da kann eigentlich jetzt hoffentlich nichts mehr dazwischen kommen. Und dann war das auch noch nett mit der Leihmutter und das war alles so zu schön, um wahr zu sein. Und dann sind wir gemeinsam mit ihr auch wirklich in diesen Labor and Delivery Room, also in den Kreißsaal, eingecheckt.
Ich wollte gerade fragen, ihr wart mit im Kreißsaal.
Wir waren wirklich mit dabei. Also das war auch so geplant und das hat sie sich auch gewünscht.
Ja.
Und das ist auch nicht immer so, aber es ist durchaus üblich. Das bespricht man alles davor, ne? Bei so einer Leihmutterschaft dann in Ruhe. Und ja, das war irgendwie klar, dass wir dabei sein dürfen. Aber es war natürlich niemandem klar, wie das dann so sein würde, ne? Und das war ja dann auch so ein sehr privater Moment, ne? Also da habe ich und Patrick auch dann schon so, okay, wie können wir ihr jetzt noch genügend Raum auch geben?
Privatsphäre.
Und ihr Mann, der da auch dabei war, auch ein super netter Kerl, der sie natürlich unterstützt hat mental und einfach auch überhaupt während der gesamten Schwangerschaft eine tolle Stütze für sie ganz offensichtlich war. Und dann saßen wir dann da irgendwie alle zu viert in diesem Raum und das war schon surreal und skurril irgendwie. Aber ja, das war halt auch so ein Moment, den man natürlich nie vergisst. Und dann hat man den Herzschlag der Kleinen die ganze Zeit gehört. Dung, 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 dung. Und dann war das Warten auf den Moment.
Und dann kam die Kleine.
Dann kam sie um 10:06 Uhr. Und ja, das war also dann der wirklich unbeschreibliche Moment. Ich meine, du bist selber Vater, deswegen, das ist nicht in Worte zu fassen, wenn dann auf einmal dieses kleine Wesen da ist und schreit und irgendwie einen anguckt. Und ja, wir waren dann natürlich total überfordert, überwältigt. Und es war natürlich aber trotzdem weiterhin eine skurrile Situation, weil irgendwie links steht der Ehemann von dir, rechts steht der Arzt, hinter dir die Schwestern, dann irgendwo Patrick und ich. Und dann wird einem dieses Kind auch sofort in die Hand oder in den Arm gegeben.
Ja.
Und das ist natürlich dann ein toller, toller Moment. Und man schaut aber trotzdem auch die Leihmutter an und ist total dankbar und denkt sich so, okay, jetzt ist das jetzt irgendwie doof, wenn ich das Kind nehme, weil sie hat es doch gerade zur Welt gebracht.
Ja.
Aber sie hat uns dann nie irgendein Gefühl gegeben, dass das jetzt sozusagen für sie total emotional der Moment ist. Also emotional schon, weil sie sich so für uns freut und weil sie das so gerne für uns machen wollte. Aber nicht, dass es ihr emotional schwerfällt, das Kind abzugeben, sondern es war für sie klar, dass sie das für uns macht. Und das hat sie uns von Anfang an auch in diesem Kreissaal schon mit den Blicken signalisiert. It's okay, so nach dem Motto, nehmt euch jetzt erstmal die Zeit und ich laufe ja nicht weg, so im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Es war auch klar, dass wir dann auf die gleiche Neugeborenenstation zusammenkommen, also sie in ein separates Zimmer logischerweise mit ihrem Mann zum Erholen und wir in ein Zimmer mit dem kleinen Baby. Und dann haben wir uns natürlich auch gesagt, wir connecten uns ja dann, sobald sich irgendwie alle wieder ein bisschen gesettelt haben und beruhigt haben. Und das haben wir dann auch gemacht.
Mhm.
Aber ja, zunächst haben wir sofort dann Emilia auf die Brust gelegt bekommen und konnten die Bindung starten.
Das ist ein so wunderschöner Moment. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen Eltern ist, auch gerade Vater. Das ist ja relativ oft so, dass dann vor allem der Vater zunächst dann auch oder immer mal wieder dann das Kind auf die Brust gelegt bekommt. Einer dieser wunderbaren Momente im Leben, von denen man halt sagt, ja, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher.
Ja.
Das verändert einfach irgendwie so wahnsinnig viel. Und dieses Gefühl, was man dann auf einmal für dieses Wesen entwickelt, ist unglaublich. Aber toll, dass ihr offensichtlich ja ausschließlich mit Menschen zu tun hattet, wo einfach alle mit der Situation glücklich und zufrieden sind und ihr dann diesen Moment ja offensichtlich, so klingt das für euch, auch zu zweit als Paar, du und Patrick, mit Emilia dann zu dritt als kleine Familie dann richtig genießen konntet.
Ja, das war richtig schön in dem Krankenhaus, muss man auch sagen, dass die Schwestern da ganz, ganz toll waren und uns sofort also ein gutes Gefühl gegeben haben, dass wir das schon richtig machen und dass wir natürlich total unsicher waren,
ja, logischerweise. Gut, wer nicht, ne?
Ja. Man ist ja nie ready dafür. Also die fragen dann so Sachen auch wie, are you ready? It's not gonna happen. Und dann wir so, ja, as ready as we can be. Also das kann man ja einfach nur dann in dem Moment, funktioniert man halt, ne? Und aber das, was du sagst, das Baby liegt bei dir auf der Brust, du spürst es, du schaust es an und diese kleinen Fingerchen und dann ist es, das ist also, ich finde, es trifft, das habe ich mal irgendwann gelesen, auch besonders gut, es ist bedingungslose Liebe.
Ja.
Punkt. So.
Ja.
Und das ist das, was du siehst das und weißt einfach nur, okay, krass, das ist jetzt, also die gebe ich nicht mehr her natürlich und also dieses kleine Wesen und dieses süße Mädchen und man möchte einfach ab dem Moment nur noch bedingungslos lieben. Und das merkt man wirklich krass und das verändert sich dann wirklich von der Sekunde an. Und dann waren wir aber auf dieser Station, wurden von allen super nett unterstützt, wenn wir mal irgendwie Fragen hatten. Jetzt macht sie so irgendwie so Atemgeräusche, so komische, ist das noch normal? Dann haben wir, die gesagt, ja, just call us every time, no problem. Und dann haben wir da die Schwester halt dann hergeklingelt und so. Und dann waren die so süß, dann haben die so Sachen am Anfang gesagt, no, that's totally fine. It's only baby sounds.
Yeah.
It's only baby sounds.
Ja, Babys machen halt diese Geräusche.
Ja, genau. So, ne? Und wir so, ach so, also brauchen wir uns jetzt aber dann da keine Gedanken machen. Die so, no, you're doing an amazing job. Ja. Also das war wirklich
super. Ich liebe die Amerikaner dafür. Man kann ja da ganz viele verschiedene Ansichten zu den Amerikanern haben, aber wenn sie eins können, dann ist das diese Zugewandtheit, so dieses Offenherzige irgendwie. Das
absolut.
Das liebe ich total.
Da hat keiner, wirklich keiner, in Amerika, das muss ich wirklich sagen, egal wo wir dann waren, auch im Anschluss, weil wir ja natürlich ja da irgendwie wieder dann weg mussten irgendwann mal.
Ja.
also egal, wie wir begegnet sind und die dann uns gesehen haben mit der kleinen Emilia auf dem Arm oder besser gesagt in der kleinen Trage.
Ja, ja.
Also wir haben nur positive Reaktionen bekommen. Also da muss ich sagen,
normal.
Ja, das hätte ich jetzt, also ich habe es mir gewünscht natürlich und ich finde es toll, dass es so war. Aber ich hätte fast vermutet, dass es da vielleicht auch mal irgendeinen Blick gibt, so nach dem Motto, wo ist denn die Mutter oder so. Aber das war gar nicht so, muss ich sagen.
Ich ja auch, ne? Ich habe ja auch vorhin, als ich hier die kleine Einleitung gemacht habe und so, habe ich das ja auch so ein bisschen anklingen lassen. Aber das klingt ja so ein bisschen so, als wenn ihr und wie schön wäre das denn, also tatsächlich eigentlich von Beginn der Reise bis jetzt, da gar keine solche Erfahrungen gemacht hättet irgendwie, oder?
Nö, solche Erfahrungen haben wir nicht gemacht.
Schön.
Das Einzige, was halt einfach, hattest du ja auch schon gesagt, organisatorisch immer wieder herausfordernd war, waren so Steps halt, wo dann wieder irgendwas vielleicht doch aus rechtlicher Sicht irgendwie nochmal geklärt werden musste oder was weiß ich, als wir dann wieder in Deutschland waren und man Emilia dann anmeldet oder so zum Wohnsitz sozusagen, die Geburtsurkunde dann vorlegt, da hat man dann schon gemerkt, dass die junge Dame, die uns da gegenüber saß, dass das halt das erste Mal war, dass sie diesen Fall hatte. Fair enough, finde ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm.
Ja.
Aber sie war halt auf jeden Fall gar nicht informiert, was man da jetzt so macht.
Ja.
Und dann ist das ja auch noch okay. Dann sollte sie oder wollte sie ihren Chef fragen. Der war dann leider auch nicht informiert. Und dann haben wir halt mal unseren Anwalt wieder kurz anrufen müssen. Dann hat er das Ding kurz erklärt. Und dann war auf einmal alles auch easy machbar. Ja, das sind halt so Momente, wo man natürlich dann da so sitzt und dann gucken, vielleicht schon links und rechts, und nach dem Motto, was ist denn da mit denen los und wieso kriegen die jetzt nicht einfach den Stempel da drauf gedrückt
ja,
und so.
Ja, ja.
Und das sind dann so, das würde man natürlich gerne auch noch nicht haben, aber ich will mich da jetzt wirklich nicht beschweren, weil das sind einfach, es sind nur kurze Momentaufnahmen und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass weder die Dame noch der Chef von ihr jetzt absichtlich uns irgendwie doof kommen wollten. Die wussten es halt einfach nicht besser in dem Moment. Es ist nicht der gängige Fall, noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann, würde ich mir wünschen.
Ja, ja, ja.
Und dann wird es auch nicht mehr so spektakulär sein, wenn da auf einmal zwei Männer sitzen und dann auf der Geburtsurkunde zwei Väter draufstehen. Und dann wird es vielleicht auch schneller gehen mit dem Stempel.
Darum machen wir auch so eine Podcast-Folge. Unter anderem, damit sowas einfach in Zukunft vielleicht häufig dann einfach nur noch Normalität ist. Denn auch wenn ihr, ich sag jetzt mal, das Glück hattet, dass ihr zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche blöden Momente mit anderen Menschen dabei hattet oder so, ist es ja trotzdem einfach immer noch wahnsinnig kompliziert. Wenn du dich als gleichgeschlechtliches Paar dazu entscheidest, dass du gerne Eltern werden möchtest, ist es einfach ein Riesenaufriss, den einfach auch nicht jeder leisten, nicht jeder begleiten kann und will vielleicht einfach. Und es wird euch einfach deutlich schwerer gemacht. So, als es normal, also deutlich schwerer gemacht als einem heterosexuellen Paar. Es gibt einfach viel mehr Hürden, massive Hürden.
Das schon,
und das ist halt einfach das, worüber ich mir so Gedanken gemacht habe. Also wir als gute Freunde haben euch ja von Anfang an bei dieser Idee auch einfach begleitet.
Ja.
Und ich habe so oft darüber nachgedacht und habe mir die Frage gestellt, geht es bei dieser Debatte eigentlich wirklich ums Kind oder geht es um ein Normbild, ein gesellschaftliches von Familie? So.
Ja.
Und da müsste man doch einfach gucken, dass man das aufbricht.
Ja, also das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, es sollte einfach, ein Kind sollte liebevoll umsorgt und in einem guten Umfeld aufwachsen können und sollte im besten Fall Eltern haben. Aber es gibt ja nun auch genügend Fälle, wo es nur einen Elternteil gibt und auch das kann wunderbar sein für beide Parteien, fürs Kind und für die Mutter oder den Vater. So, es gibt ja immer auch Gründe, warum es vielleicht, das kann auch ein Schicksalsschlag sein. Also ich finde, sowas zu sagen, wie ein Kind muss immer Mutter und Vater haben, okay, das ist irgendwie echt 1980, weil
noch viel eher.
Ja, oder so, ne? Also das verstehe ich nicht, also weil ein Kind braucht Liebe, so. Und bitte kein Umfeld, in dem es irgendwie leidet oder wo es irgendwie nicht umsorgt ist sozusagen. Also das unterschreibe ich sofort. Aber ob das jetzt eben eine Mama hat und eine Mama und einen Papa hat oder zwei Papas hat oder zwei Mütter hat oder eben nur eine Person, weil es irgendwie einen Grund gibt, dass es leider so gekommen ist. Ja.
Oder drei oder vier.
Oder ja, gibt es ja auch. Oder es gibt ja auch Konzepte, genau, wo man dann sagt, okay, jetzt als homosexuelles Paar, wir tun uns zusammen mit einer Frau. Und
ja, stimmt zum Beispiel auch.
So, wenn das dann funktioniert als Dreier-Kombo, so okay, also ich meine, ich will das alles überhaupt nicht irgendwie beurteilen oder ich finde auch, man sollte es nicht verurteilen, solange das mit der Liebe passt. So. Und das sollte eigentlich die Überschrift sein und nicht nur so Formalitätenkram oder nur ein Bild, was man im Kopf hat, was vielleicht eben mal so war. Da war die Medizin aber auch nicht so weit, wie das heute der Fall ist. Und ja, mein Gott, Dinge verändern sich, oder? Also es ist halt eben nicht mehr alles so wie vor 100 Jahren in vielerlei Hinsicht. Und ich finde, da sollte man offen sein. Man sollte immer offen sein für Neues und auch für neue Perspektiven. Und da gehört das auch dazu, sich da vielleicht mal so ein bisschen zu öffnen. Und deshalb, wenn das ein bisschen dazu beitragen kann heute, dass man da mal drüber nachdenkt, ob das jetzt eigentlich so total vogelwild ist, ja, oder ob das vielleicht eigentlich auch was total Schönes ist, was man da mittlerweile über eine Leihmutterschaft als gleichgeschlechtliches Paar sich ermöglichen kann und vor allen Dingen eben auch einem Kind ermöglichen kann. Ja, naja, dann hätten wir doch schon was gewonnen, ne?
Ich liebe jedes Wort daran. Jedes einzelne Wort und ich finde, es ist nicht nur die Überschrift mit der Liebe, sondern ich finde, es ist auch ein wunderbares Schlusswort für diese Folge. Ich danke dir von Herzen,
gerne,
dass du dich hier hingelegt hast, dass du so offen, so ehrlich und so privat, muss man ja auch sagen, davon erzählt hast, was dich bewegt hat, was euch bewegt hat auf eurem Weg, den ihr da gegangen seid. Und am Ende des Tages steht halt jetzt, dass ihr eine kleine Familie seid,
yes,
der es gut geht und wir ja sowieso immer für euch da sind und natürlich euch einfach von Herzen nur das Beste wünschen.
Dankeschön.
Sehr gerne. Und ich hoffe, dass es euch ähnlich geht mit dem Thema. Ich hoffe, dass da ein paar Denkanstöße dabei waren, dass ihr euch sowohl gut unterhalten als auch informiert gefühlt habt. Und in meiner völligen Euphorie darüber, über Markus' Schlussworte gerade, hätte ich fast vergessen, dass du noch was von mir bekommst.
Was?
Ja, denn jeder, der sich ins Podcast-Bett legt,
also,
ja, das müssten wir dann mit Patrick und meiner Frau noch,
ja, mal besprechen. Noch mal nachdiskutieren.
Ja, ich würde ja gerne noch mal, aber meine Frau will ja nicht.
Ach so, okay.
Kann ich auch mal kurz droppen. So. Nein, jeder, nee, überhaupt nicht. Jeder, der sich hier zu mir ins Podcast-Bett legt, bekommt noch ein Andenken an diese Podcast-Folge. Und da ich ja großer Astronomie-Fan bin,
ja,
gibt es bei mir statt Rewe Präsentkörbe für alle, die sich hier hinlegen, gibt es einen Meteoriten.
Okay, wow.
Und jetzt könnte ich übertrieben kitschig sagen, das passt jetzt zu eurem kleinen Stern. Aber es ist genauso ein Unikat, genauso besonders. Und das ist was, was mich immer an die wichtigsten Dinge im Leben einfach erinnert. Weil man
Dankeschön.
Sich immer, gerne, sehr, sehr gerne. Wenn man sich vorstellt, wie lange, 4,5 Milliarden Jahre im All unterwegs gewesen. Und wir sind halt Teil von etwas Großem, so empfinde ich das. Und deswegen finde ich es auch immer so wahnsinnig schwer, sich einfach immer irgendwelche Urteile zu bilden und das zu bewerten, was andere sich wünschen und fühlen. Und deswegen dachte ich, passt das auch ganz gut einfach zu dieser Folge und zu dieser Situation.
Ja, vielen Dank. Also das, den hast du persönlich gefangen, bist extra hochge...
Exakt, ja. Das war, als ihr in den USA wart.
Ah,
danke. Da hatte ich ja Zeit.
Ach, da hatte ich noch davon gehört.
Ja.
Ne?
Ja. In den Nachrichten.
Richtig.
Genau. Verrückter versucht, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja. Genau. Ah, super. Vielen Dank. Den werden wir in Ehren halten. Den stellen wir gleich hier so sehr, auf sehr Emilias Kommode. So. Das ist echt ein
das ist
schönes Sinnbild.
Ja. Schönes Bild, ja. Na gut, dann lass uns mal wieder rübergehen zu deinen beiden Liebsten und zu meinen beiden Liebsten. Ich hoffe, dass ihr euch, wie gesagt, sowohl gut unterhalten als auch informiert gefühlt habt, dass wir euch ein Stück weit auch vielleicht haben berühren können mit dieser Folge. Wie gesagt, mich bewegt das Thema einfach sehr, deswegen wollte ich gerne drüber sprechen. Und auch ihr könnt das natürlich weitertragen und mittragen, indem ihr teilt und abonniert. Ihr könnt natürlich auch das Podcast-Projekt hier weiter unterstützen, auch finanzieller Natur, indem ihr Kanalmitglieder werdet zum Beispiel. Oder auch, ich habe eine kleine Kaffeekasse bei PayPal eingerichtet, findet ihr den Link in der Beschreibung, damit ich hier weiter diese Videos machen kann, um eben auch auf MECFS und Kopfgelenksinstabilitäten aufmerksam machen zu können. Falls ihr betroffen sein solltet, einen stabilen Tag für euch. Alles Liebe und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Tschüss.
Ciao.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.